Radio Island.
Zwei aktuelle Inszenierungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu kritisieren. Das ist einmal Schockstrategie Hamlet in Anlehnung an Naomi Klein und Shakespeare. Wir haben diese Aufführung in Leipzig besucht. Und zum Zweiten ist das das Stück Marat, was ist aus unserer Revolution geworden? Und davon senden wir Ausschnitte vom FSK Hamburg. Beide Inszenierungen sollen nun gegenübergestellt und diskutiert werden.
Sebastian Hartmann, Intendant des Leipziger Zentraltheaters, inszeniert sein Haus als einen Ort in der Stadt, an dem wieder diskutiert werden soll. Neben regelmäßigen Diskussionsveranstaltungen, die der Hausphilosoph Paoli organisiert, ist das auch deutlich am Spielplan zu sehen. Geradezu ideal erscheint hierfür die Inszenierung Schockstrategie.Hamlet. Ausgangsmaterial für die Inszenierung war das Buch und der gleichnamige Film Schockstrategie von Naomi Klein und der Klassiker Shakespeares. Die kanadische Autorin und Journalistin ist mit ihrem Buch No Logo von 2000 international bekannt geworden. Mit diesem Buch will sie uns, laut des Spiegels, die Allmacht der Marken beweisen. Sie will die Privatisierung aller Lebensbereiche aufzeigen und die Menschen zu mehr gesellschaftlichem Engagement bewegen. Hierfür nutzt sie Strategien und Methoden eines populistischen Journalismus, dem es darum geht, im Stil eines Michael Moores verborgene Netzwerke der Macht und Verschwörungen aufzudecken. Und jetzt ein Ausschnitt aus dem Film, der den medizinischen Elektroschock auf gesellschaftliche Schockerlebnisse überträgt und Kleins Definition von der Schockstrategie präsentiert.
The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality.
Remaking people. Shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state.
It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock.
But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike. More inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock.
The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock.
Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock.
Und diese verkürzte Analyse geopolitischer Entscheidung soll nun Grundlage einer Theaterinszenierung sein und auch noch in Zusammenhang gebracht werden mit Hamlet, der melancholischen und handlungsunfähigen Figur Shakespeares. Das klingt nach einer angestrengten Bemühung und Anbiederung an eine etablierte Form der Kritik und wenig inhaltliche Auseinandersetzung. Doch kommen wir nun zur Inszenierung. Die Aufführung beginnt. Die Schauspielerin Anna Blomeyer betritt als Naomi Klein verkleidet die Bühne. Sie begrüßt im professionellen Ton einer Medienexpertin das Publikum, sucht sich das Scheinwerferlicht und legt los. Sie berichtet von den Katastrophenorten, an denen sie überall gewesen ist und infolgedessen von der Politik politische Maßnahmen verabschiedet worden sind. Sie argumentiert vor allem durch die Nennung von Zahlen und versucht das Publikum durch scheinbare Fakten zu überzeugen. Doch das Scheinwerferlicht verliert sie immer wieder und sie muss sich einen neuen Platz suchen. Gleich zu Beginn zeigt die Regisseurin Jorinde Dröse, ihr geht es an diesem Abend vor allem darum, eine Inszenierung auf allen Ebenen zu zeigen. Die Inszenierung der Politik und der Kritik daran und vor allem auch die des Theaters. Danach wird Claudius, der Onkel Hamlets, auf die Bühne gerollt. Er wird präsentiert als großer Staatsmann, der ebenso wie Klein die rhetorischen Mittel der Rede kennt. Er trägt ein Kostüm, welches an historisch angelegte Inszenierungen erinnert. Er weint einige falsche Tränen über den Tod des Königs, welche die Politik sowie das Theater als Farce erscheinen lassen. Weiterhin wechseln sich die beiden Ebenen immerzu ab. Mal Klein, mal die Geschichte Hamlets. Die Verschränkung von Klein und Hamlet nimmt zu, sobald der Königssohn von der Ermordung seines Vaters durch seinen Onkel erfahren hat. Der Schauspieler Guido Lambrecht rennt mit einem großen Pappschild, auf dem das Wort Mord steht, über die Bühne. Aber niemand hört ihn, nimmt ihn wahr oder kümmert sich um ihn. Allein Klein beschäftigt sich mit ihm. Beide ergänzen sich nun mit Parolen und halten verschiedene Schilder hoch. Claudius lässt sich derweil hinter der Bühne beraten. In Jan Speckenbachs Video erscheinen die Figuren nun tatsächlich aus einem Kostümfilm entsprungen. Es entsteht eine Diskussion darüber, welche Schritte nun nach dem Tod des Königs für seinen Nachfolger zu tun seien, wobei auf aktuelle Reformpolitik zurückgegriffen wird. Auch auf dieser Ebene wird nun noch einmal auf die Schockstrategie verwiesen. Kommt die Inszenierung an die Stelle, in der im Drama von Shakespeare der Auftritt der Wanderschausteller beschrieben ist, wird dem Abend eine weitere Ebene hinzugefügt. Bei Shakespeare engagiert Hamlet die Theatergruppe, ein Stück zu spielen, in dem der König von Nebenbuhler der Königin ermordet wird, um so dem Publikum und unter ihnen seinen Onkel und seine Mutter vorzuführen, dass er weiß, welche Tat sie begangen haben. Bei Dröse spricht der Schauspieler Guido Lambrecht das Publikum mit den Worten an, er wisse nun als Hamlet nicht mehr weiter, er wisse nicht mehr, was er zu spielen hätte, und allein diese Verflechtung der beiden Stücke würde ihm Probleme bereiten. Im weiteren Verlauf wird mit dem Publikum diskutiert, ob sie zum Beispiel teilen können, und die beste Antwort, in diesem Fall ein klares Nein, gewinnt 100 Euro. Ebenso gibt es die Möglichkeit für das Publikum, ihre Meinung zum Kapitalismus kundzutun, was bei unserer Aufführung auch sofort genutzt wurde, um zu behaupten, die Krise sei gar nicht so schlimm und unser System sei einfach das Beste. Das Publikum war bei Saallicht nun emanzipierter Teil des Abends geworden. Solche Situationen im Theater sind höchst fragile Angelegenheiten und können sehr schnell peinlich für alle Beteiligten werden. Doch aufgrund des hervorragenden Schauspielers Guido Lambrecht überstanden Schauspieler und Zuschauer diese Szene mit großem Humor und Spaß. Zwar waren einige Appelle an diesem Abend sicher nicht nötig gewesen und haben nicht zur Qualität des Abends beigetragen. Und doch muss man sagen, dass es nicht die Beschäftigung mit Naomi Klein ist, die der Inszenierung seine spezifische Qualität und Kraft verleiht, sondern die Öffnung der Spielsituation, die Dröse auch für eine Reflexion über das Theater nutzt. Denn was bei Shakespeare das entlarvende Spiel im Spiel ist, wird hier mit dem Publikum inszeniert. Lambrecht, der zuvor und auch danach die Figur des Hamlet spielt, inszeniert unsere Erkenntnis darüber, dass wir zum einen einer Inszenierung auf allen Ebenen beiwohnen und zum anderen, dass diese nur durch unsere Imagination aufrechterhalten wird. Denn Theater im traditionellen Sinne funktioniert nur, wenn der Zuschauer bereit ist, sich an die Theaterabmachung zu halten. Entlarvend sind hier die einfachen Sätze Lambrechts: Glaubt ihr eigentlich wirklich an Gespenster? Wie blöd seid ihr denn? Ich spiele doch nur den Hamlet, der den Geist seines Vaters sieht. Außerdem wird uns vorgeführt, dass unsere bewusste Wahrnehmung immer selektiert und niemals fähig ist, alle Zusammenhänge vollständig zu erfassen. Wie dies passiert, könnt ihr noch weiterhin sehen. Die nächsten Vorstellungen sind am 24. und 27. Januar. Kommen wir nun zur Hamburger Inszenierung mit dem Titel Marat, was ist aus unserer Revolution geworden? Von Volker Lösch, Beate Seidel und dem Ensemble. Freinach, die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Chantin unter Anleitung des Herrn Dessart von Peter Weiß. Der Regisseur Volker Lösch machte in den letzten Jahren immer wieder von sich Aufsehen, denn er besetzte in seinen Inszenierungen oftmals die Chöre mit Bürger und Bürgerinnen und nicht mit Schauspielern und versucht so in, Zitat Lösch, Stadtthemen einzugreifen. War es in Dresden noch ein Skandal, dass in den Webern von Gerhard Hauptmann der Chor mit Dresdner Bürgern besetzt wurde, hat sich das Theaterpublikum mittlerweile an Laien auf der Bühne gewöhnt. Und diese werden nun anerkannt nach der Gruppe Rimini-Protokoll Experten des Alltags genannt. Und doch machte auch die Hamburger Inszenierung in der Öffentlichkeit Furore. Diesmal aber nicht, weil Volker Lösch Menschen, die Hartz IV empfangen, auf die Bühne gebracht hat, sondern da diese am Ende eine Liste mit den reichsten Hamburger und Hamburgerinnen vorlesen, so wie sie in vielen Rankings diverser Wirtschaftsmagazine zu lesen sind. Aber um diese öffentliche Aufregung soll es hier in erster Linie nicht gehen, sondern zur Kritik am Kapitalismus, so wie sie Lösch in seiner Inszenierung und im Interview behauptet. Nun erst einmal eine Einführung zu dem Stück, die die Bühnenworte-Redaktion vom FSK Hamburg formuliert hat.
Im Originaltext spielen unter Marquis de Sades Anleitung die Insassen der Psychiatrie zu Chaton den Chor. Bei Lösch wird dieser Part von 24 Hartz-IV-Empfängern übernommen, mit denen zusätzlich zum Originaltext noch ein Prolog und ein Epilog erarbeitet wurde.
Der Aristokrat und Menschenkritiker Sartre und Revolutionär Marat diskutieren den Sinn und Unsinn von Revolution, Gewalt sowie die Frage nach einer Neuordnung der Welt. Einleitend, immer zwischen den Disputen auftauchend und das Stück mit einem Epilog abschließend ist der Chor, von Lösch besetzt mit Hartz-IV-Empfängern aus Hamburg, dauerhaft auf der Bühne präsent. Marat, gespielt von Achim Buch, plädiert für Veränderung und Neugestaltung der Gesellschaft durch eine Revolution. Er tritt in immer neuen Gestalten auf, als Lenin von der Decke hängend, als Hippie-Dutschke im Wollpullover, als Zigarre rauchender Castro sowie am Ende als Lafontaine-Karikatur. Sartre, gespielt von Marion Breckwold, tritt dabei als sein Antipath auf. Desillusioniert glaubt er an keinen Aufstand der Masse, da dieser nur zur Neuerstarkung der Masse mit neuen Unterdrückungsformen führen würde. Breckwold gibt ihrer Figur einen lauten, dekadenten, vulgären, sarkastischen Charakter, wohingegen Buch in seinen Marat-Rollen sehr klar und von sich überzeugt auftritt. Marat wird schließlich von Charlotte de Coudet, gespielt von Jana Schulz, einer adligen Revolutionistin, in seiner Badewanne erschossen.
Uniform gekleidet rahmt der Chor die Diskussion von Marat und Sartre ein. Selbstbewusst schreien sie ihre individuellen Schicksale ins Publikum, mal solo, mal in wechselnden kleinen Gruppen, mal im Kollektiv und spiegeln damit dennoch ein gesamtgesellschaftliches Bild wider. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Prolog und Epilog, welche inhaltlich vom Laienchor autobiografisch geprägt sind und insgesamt die Schere zwischen Arm und Reich aufzeigen. Diese kommt besonders im Epilog zum Tragen, da hier die laut vorgelesenen Namen der 28 reichsten Hamburger im Kontrast des von Armut bestimmten Alltags von Hartz-IV-Empfängern stehen. Während des Stückes befindet sich der Chor in einer überdimensionalen Gummizelle, über der ein Aldi-Lidl-Logo prangt.
Indem der Chor von Lösch durch Hartz-IV-Empfänger und nicht durch professionelle Schauspieler besetzt ist, bekommt das Stück einen besonderen Authentizitätscharakter. Der Zuschauer fühlt sich dabei keinesfalls als Voyeur, da gerade im autobiografischen Prolog keine mitleiderregenden Momente erschaffen werden, sondern nüchterne Interviewfragmente auf die Bühne gebracht werden, die die gesellschaftliche Realität in ihrer Vielfalt darstellt. Die Grundfrage nach dem richtigen System ist im Stück impliziert. Fast studienhaft untersucht Lösch das Wohlbefinden der ganz Armen unter verschiedenen Revolutionsführern. In dieser Inszenierung wird die Albernheit der Verhältnisse auf den Punkt gebracht und auf die lokale Hamburger Ebene zugespitzt, was über das Stück hinaus einen politischen Konflikt erzeugte.
Hören wir nun einen Teil aus dem Anfangsprolog.
Meine Eltern haben einen Landschaftsbaubetrieb gehabt mit 20 Leuten, haben dann einen Konkurs hingelegt, als ich 10 war. Sie haben uns alles weggenommen, auch Lebensversicherung, alles. Hatten Hauptschulabschluss, keine Berufsausbildung. Das hat sich dann sofort gezogen. Hab Sehe AG gegründet, hab Hausmeister-Service gemacht, hab versucht Fenster zu putzen, nachher habe ich als Kurierfahrer gearbeitet. Dann, aus schweren gesundheitlichen Gründen, musste ich das aufgeben. Das Einzige, was mich noch am Leben hält, oder weswegen ich auch nochmal in die Armut gerutscht bin, ist das Billardspielen.
Also statistisch erfasst war ich schon immer arm, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Bin dann aus Versehen auf einer höheren Töchterschule gelandet und habe auch Abi gemacht. Und nach dem Studium habe ich dann in der Altenpflege gearbeitet, bis meine Knochen kaputt waren und es mir seelisch auch schlecht ging. Weil ich habe nur noch schwere Pflegefälle gehabt und mit Dementen gearbeitet. Dann bin ich rausgeflogen, bekam eine EU-Rente. Das war vor 12 Jahren. Und mit umgerechnet 450 Euro kann man natürlich nicht leben.
Nutzt Jorinde Dröse in Leipzig Hamlet als Folie, um die Politik heute wie damals als Farce mit falschen Kostümen und Pathos zu inszenieren, entwickelt Lösch seine Inszenierung anhand des Stückes von Peter Weiß. Zu der Aktualisierung des Stückes hier einige Ausschnitte vom FSK.
Das Stück, stammt von Peter Weiß, wurde uraufgeführt 1964, war ein großer Erfolg und wurde in den letzten 45 Jahren unzählige Male inszeniert. Wie der komplizierte Titel schon erahnen lässt, hatte Weiß sein Stück als Spiel im Spiel angelegt. Auf der Bühne zu sehen ist nicht einfach ein Schauspiel über die letzten Stunden des radikalen Revolutionärs Jean-Paul Marat, die dieser am 13. Juli 1793 in der Badewanne verlebte, in welche ihn seine quälende Hautkrankheit trieb und in der er schließlich den Messerstichen seiner Mörderin Charlotte Corday erlag. Peter Weiß lässt dieses Geschehen von den Insassen einer Anstalt spielen, von den Insassen des Hospizes zu Charreton, in welches, so Weiß in seinem Nachwort zum Stück, diejenigen gesteckt wurden, die, Zitat, sich durch ihr Verhalten in der Gesellschaft unmöglich gemacht hatten, auch ohne dass sie geisteskrank waren, Zitat Ende. Diese Rahmung der Handlung des Stückes, ihre Einfassung als Spiel im Spiel, wird von Volker Lösch eine weitere hinzugefügt. Der Chor, der in der Vorlage Volkes Stimme spricht, betritt bereits die Bühne, bevor die eigentliche Handlung beginnt. Und er fällt aus der Rolle. Bevor das Schicksal Marats seinen unabwendbaren Lauf nimmt, machen die Chormitglieder etwas Ungewöhnliches, das sich nicht im Surkamp-Band, in dem Peter Weiß' Stück erhältlich ist, finden lässt. Sie sprechen von eigenen Erfahrungen und dem Leben in Armut. Immer wieder setzen sie an, oft beginnt einer allein. Doch dann fallen mehr Sprecherinnen ein und der Bericht wird mehrstimmig und atemberaubend exakt weitergeführt. Die Erfahrungen der Erniedrigung, von der sie reden, sind individuell. Sie demütigen die Einzelne oder den Einzelnen und werden doch von vielen, die in der gleichen Situation sind, geteilt. Gleichzeitig, das lässt sich nicht überhören, bedeutet das chorische Sprechen Ermächtigung. Je mehr Stimmen sich einer Erzählung annehmen, umso lauter wird sie vorgetragen. Die Stimmen fordern kein Mitleid oder Almosen ein, sie fordern heraus. Sie sprechen schnell, sie klingen aggressiv, sie assoziieren sich im Sprechen, fast klingen sie bedrohlich. Der Chor organisiert sie. Der Chor, aus dessen Gesang sich in der Antike das Drama entwickelte und der im bürgerlichen Theater von der Bühne verschwunden ist, organisiert bei Lösch die Ausgeschlossenen, diejenigen, für deren Selbstverständigung in einem bürgerlichen Staat kein Theater gebaut wird, die auch im Publikumsraum nichts zu suchen haben. Sie, so lässt sich Löschs Geste verstehen, sind die Anstaltsinsassen 2008, die Verzichtbaren, diejenigen, die sich in den Worten Peter Weiß durch ihr Verhalten in der Gesellschaft unmöglich gemacht haben. Die Chormitglieder verlesen die Namen derjenigen Hamburgerinnen und Hamburger, die zu den 300 reichsten Deutschen gehören. Die Inszenierung folgt damit dem historischen Marat, der nämlich ließ in der von ihm herausgegebenen Zeitung, dem Ami de Peuple, die Namen aller Feinde der Revolution veröffentlichen, um sie so dem Zorn des Volkes auszuliefern.
Wenn auch dieser zuletzt getroffene Vergleich zwischen dem Stück von Peter Weiß und der Inszenierung von der Schlaer liegt, offenbart dies auch zugleich die Verkürzung, die die Inszenierung betreibt. Zur Analyse der Verhältnisse werden allein Vokabeln von Arm und Reich gebraucht, und das Radikale scheint allein darin zu liegen, dass sie ihre Stimme auf der Bühne erheben dürfen. Dabei ist es laut des FSK-Redakteurs Thorsten Michaelsen der Inszenierung durchaus gelungen.
Ich finde aber schon noch ganz wichtig, da nochmal einen Punkt zu bringen, und zwar, dass es meiner Meinung nach in dem Stück nicht darum geht, eigentlich das Soziale im Kulturellen zu reflektieren sozusagen, also die Kultur als Ort der Verhandlung des Sozialen zu betrachten, was denn ja immer eigentlich das Hervorbringen von sozusagen künstlerischer Sozialkritik wäre, sondern so wie ich das Stück verstehe, ist es eigentlich genau die Idee, den normalen Zusammenhang, den es zwischen Kultur und Sozialen gibt, zu zerstören, nämlich zu sagen, hier, das reicht nicht, sozusagen Sozialkritik auf die Bühne zu bringen.
Nach dieser Aussage ist Lösch also auch daran gelegen, gängige politische Diskussionen zu unterbrechen, und doch freut er sich auch, dass er mit seinem Stück in der politischen und parlamentarischen Diskussion etwas anreißen konnte. Die Ergebnisse von so einer Diskussion bleiben dahingestellt. Nun ein Ausschnitt aus einem Interview, das Jorinde Retzinknoff und Klaus-Peter Flügel mit Volker Lösch geführt haben.
Und das Erste, was man mit so Arbeiten auch immer erreichen muss, und das ist dann schon, glaube ich, das, was das Minimalziel ist, ist, dass man darüber redet, dass man den Inhalt redet, über das Thema redet, dessen, was verhandelt wurde. Und also wenn ich jetzt höre, dass in den Hamburger Parteien in Bezugnahme auf unser Stück über bestimmte Dinge geredet wird, wenn im Stadtparlament oder sonst wo über das Thema geredet wird, in Verweis auf diese Aufführung, dann geht es schon sehr weit und ist auch sehr unüblich, dass es so weit geht. Also da kann man oder können wir sehr, sehr froh drüber sein.
Löschs weitere Analyse bleibt in einer Umverteilungspolitik stecken. Außerdem formuliert er ein konkretes Anliegen, welches er mit seiner Theaterarbeit hat.
Ja, also das sind, glaube ich, Verfilzungen in alle Richtungen inzwischen. Und das ist, glaube ich, auch das, was sehr, sehr junge Leute inzwischen an der Staatsform Demokratie abstößt, weil sie als solche gar nicht mehr erkennen, so wie sie eigentlich geplant war. Weil auch das Gefühl letztlich bleibt, wenn ich wählen gehe, ergibt es keinen Sinn, weil die Klicken bestehen und die Machtstrukturen sind nicht zu durchbrechen. Und wie soll sich da irgendeine größere Form von Gerechtigkeit einstellen? Also das ist, glaube ich, so auch ein zentraler Punkt bei dieser Geschichte. Das Gerechtigkeitsempfinden wird langsam für ganz, ganz viele Menschen nicht mehr bedient oder befriedigt in Bezug auf den Zustand der Gesellschaft, und das kann ein gefährlicher Punkt werden, weil wenn es in dem Maße so ungerecht zugeht und Lebensgüter und Überlebensgüter so ungerecht verteilt werden, wie das derzeit immer mehr der Fall wird, wie man es jetzt auch bei Weihnachtseinkäufen offensichtlich sieht, Luxusgüter gehen sehr gut, habe ich gelesen, und andere Sachen gehen nicht so gut. Das heißt also, ganz, ganz viele haben nicht mehr das Geld, um sich Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wie das in den letzten Jahren war, und ganz wenige haben immer mehr Geld, um sich immer mehr teurere Sachen zu kaufen. Also das, was das Stück auch beschreibt, was diese Arm-Reich-Schere betrifft, besonders sichtbar eben in Hamburg im Vergleich zu anderen Städten. Das, glaube ich, sind alles Gründe, die dann vielleicht dazu führen, dass man eben über diese Verfilzung, die Sie eben beschrieben haben, oder über dieses Nicht-Rankommen an die Sachen konkreter nachdenkt. Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Was macht man denn damit, mit all diesen Sachen, die da beschrieben werden? Also wie geht man denn dann da weiter?
Nicht nur Volker Lösch formuliert keine weiterführende Kritik in seinen Aussagen. Das FSK findet diese Leerstelle auch in der Inszenierung.
Also das, was es ja in Frage zu stellen ginge, wäre ja, finde ich, schon grundsätzlicher. Wie wird eigentlich produziert? Ich finde, es geht auch nicht einfach nur grundsätzlich um eine irgendwie falsche Verteilung des Ganzen, sondern wirklich eben die Frage, wie wird eigentlich grundsätzlich Reichtum produziert? Und da liegt natürlich, denke ich, das Übel oder eben das, was dann eben fragwürdig ist, doch irgendwie ein bisschen tiefer.
Bleibt also festzustellen, dass beide Inszenierungen auf sehr unterschiedliche und spezielle Art und Weise mit politischen Vorstellungen umgehen. In Leipzig eher in der Vorführung von Positionen, und in Hamburg versucht der Regisseur, konkrete Fragen zu stellen und in alter Tradition das Publikum wachzurütteln.
Euch wurden die beiden Inszenierungen Schockstrategie Hamlet und Marat, was ist aus unserer Revolution geworden, vorgestellt. Und an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bedanken bei den Redaktionen Bühnenworte, Lorettas Leselampe und Neopost Dada Surreal Punk Show vom FSK Hamburg. Diese haben das Special zusammen erarbeitet, aus dem ihr gerade Ausschnitte gehört habt. Die Internetseite chronicle.org ist nun seit Ende November online. Und dort werden diskriminierende Vorfälle in und um Leipzig chronologisch dokumentiert. Die aufgelisteten Vorfälle liegen bis zu 2 Jahren zurück und bisher findet man Informationen zu etwa 500 Nazi-Aktivitäten und anderen Formen von Diskriminierung. Initiiert hat das Projekt das Ladenschluss-Aktionsbündnis gegen Nazis. Träger ist der Leipziger Verein Engagierte Wissenschaft Envy. Finanziert wird das Ganze aus Mitteln des lokalen Aktionsplans der Stadt Leipzig. Radio Island hat Stefan von Chronic LE zu Motivation und Inhalt des Internetprojektes befragt.
Also auf eurer Internetseite dokumentiert ihr diskriminierende Vorfälle. Welche Vorkommnisse schaffen es denn nun genau auf eurer Seite? Also nur gewalttätige Übergriffe oder auch schon Pöbeleien und Beschimpfungen?
Also da kommen alle diskriminierenden Vorfälle rauf, die wir irgendwie erfahren mit unserem Projekt. Das sind gewalttätige Übergriffe, das sind Propagandahandlungen, das sind Beleidigungen, das sind Bedrohungen, das sind einfach nur Schmierereien und Aufkleber. Also da sind wir nicht festgelegt, sondern alles, was irgendwie im öffentlichen Raum wahrnehmbar ist an diskriminierenden Vorfällen, wird bei uns auf der Seite dokumentiert.
Also ihr dokumentiert faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig. Was genau versteht ihr denn darunter?
Also unter Diskriminierung verstehen wir eigentlich alle Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das ist dieser Begriff von Heidmeier, der vielen sicherlich auch ein Begriff ist. Das heißt, wir dokumentieren nicht nur Nazi-Aktionen oder Propaganda von Nazis, sondern uns geht es auch darum, vor allen Dingen Formen von Alltagsrassismus, institutionellem Rassismus, Obdachlosenabwertung, Behindertenabwertung, Formen von Homophobie und auch Sexismus auch auf unserer Seite zu dokumentieren, genauso wie Auswüchse eines Extremismus der Mitte. Das Problem ist natürlich, dass da viel einfach nicht bekannt wird. Also die Informationsströme sind da wesentlich geringer als bei Nazi-Aktionen. Erstens, weil die Sensibilisierung viel geringer ist und zweitens einfach sowas oft nicht für so wichtig gehalten wird. Zum Beispiel zu dokumentieren oder überhaupt öffentlich zu machen, dass zum Beispiel ein Obdachloser von einem Securitas im Bahnhof irgendwie misshandelt und rausgeworfen wird. Ne? Sowas würde prinzipiell auch dokumentiert werden. Wir haben einfach das Problem, dass so eine Information einfach uns nicht erreichen.
Das heißt, euer Anspruch mit der Seite ist auch zu zeigen, dass Rassismus oder Diskriminierung halt nicht nur von Nazis ausgeht.
Genau, also Diskriminierung ist ein Phänomen, was man immer und überall findet. Und zwar gegen alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise nicht dem Konstrukt normal entsprechen. Und wir haben nicht nur ein Problem damit, wenn Nazis Übergriffe begehen und Leute anpöbeln, sondern genau das gleiche Problem haben wir eben auch, wenn eine stadtbekannte Zeitung rassistisch berichtet oder jemand in der Disco sexistisch belästigt wird. Das sind alles Fälle von Diskriminierung, die für sich genommen eigentlich schon die Dokumentation auf unserer Seite wert wären.
Nun seid ihr ja irgendwie kein Blog, wo sich Leute interaktiv einbringen können und ihr seid auch keine Medienpräsenz des klassischen Mediums, wo ihr selbst recherchierte Beiträge draufstellt, sondern ihr seid eine Chronik. Wie kamst du zu der Entscheidung, genau eine Chronik zu machen?
Bisher gab es sowas in Leipzig noch nicht. Es gab immer viel Gerede und viel Gerüchte über etwas, was passiert sein soll. Und jeder, der Informationen darüber haben wollte, musste sich selber irgendwie hinsetzen und recherchieren und nachgucken, was eigentlich passiert ist. Und wir haben gesagt, okay, es ist wichtig, auch zur politischen Argumentation eine Sammlung zu haben, eine möglichst korrekte Sammlung, die ausführlich ist und die vor allen Dingen frei von Gerüchten ist, wo man sich sicher sein kann, dass die Informationen, die zu lesen sind, stimmen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir eine Chronik machen. Beispiele sind dafür für vor allen Dingen Opferberatungsstellen in den neuen Bundesländern, die auch schon Chroniken haben, wo sie gewalttätige Übergriffe vor allen Dingen dokumentieren. Und wir haben aber gesagt, wir wollen darüber hinausgehen und eben nicht nur gewalttätige Übergriffe, sondern jegliche Form von Diskriminierung im öffentlichen Raum dokumentieren.
Wie ist das jetzt genau mit der Informationsbeschaffung? Also wo bekommt ihr eure Informationen her und wie verifiziert ihr die?
Also ein großer Teil der Informationen, die wir auf unserer Seite veröffentlichen, kommen aus den Medien, das heißt, Quellen sind dann in erster Linie Internetseiten und auch die LVZ. Viele Informationen werden uns aber auch durch die Projektpartnerin mitgeteilt, das heißt, verschiedene Initiativen, Organisationen und Projekte, politische Gruppen haben eine Möglichkeit, sich bei uns auf der Seite einzuloggen und können dort Informationen, die im Zuge ihrer Arbeit bekannt werden und die relevant sind fürs Projekt, ja, reinschreiben. Und wir müssen eben dann gucken, dass wir recherchieren, ob die Informationen, die wir bekommen, richtig sind oder nicht. Dazu nehmen wir teilweise Kontakt auf mit Betroffenen. Also wir nehmen unmittelbar Kontakt auf zu Leuten, denen was passiert ist, Wir nehmen Kontakt auf zu Stadtteilprojekten und fragen nach, Mensch, was ist da passiert? Könnt ihr uns darüber was berichten? Wir rufen auch bei der Polizei an und fragen nach, ob die bestimmte Vorkommnisse irgendwie bestätigen können oder vielleicht auch negieren können. Das heißt, die Möglichkeiten, eine Information zu verifizieren, sind da sehr vielfältig. In erster Linie sind aber schon die Informationen, die wir bei uns draufstellen, Informationen, die wir aus der Presse und aus verschiedenen, ja, von den Medien haben.
Und das heißt, ihr schreibt die dann sozusagen um oder bereitet die nochmal auf?
Genau, also wir versuchen quasi eigene Berichte zu erstellen und die Informationen, die wir durch die Presse bekommen, auch zu erweitern um Informationen, die uns noch nebenbei zugetragen werden. Das heißt, alle Artikel, die bei uns veröffentlicht sind, sind selbstgeschriebene Artikel. Entweder durch unsere Projektpartnerin oder durch ein Team von Redakteuren, Moderatoren, die sich darum kümmern, diese Texte zu schreiben.
Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine Reihe von Projektpartnerinnen. Kannst du da mal kurz sagen, wer da zum Beispiel mit dabei ist oder was das für Gruppen sind?
Ja, erstmal kann man sagen, dass es ein sehr breit gefächertes Spektrum ist von Initiativen, die bei uns mitmachen. Also das sind Gruppen oder Initiativen aus dem bürgerlichen Spektrum, aber auch Gruppen aus dem radikalen linken Spektrum. Es geht von Bürgerinitiative Grünau, den Jusos in Leipzig, AG Antifa in der Linken, Monika Lazar von den Grünen, Bundestagsmitarbeiterin, ist mit dabei, Netzwerk für Demokratie und Courage ist mit dabei, aber auch verschiedene Antifa-Gruppen.
Also es war auch relativ wichtig, da so ein breites Spektrum anzusprechen.
Ja, genau. Also das geht im Prinzip darum, möglichst große Informationsdichte zu haben, und aus allen möglichen Stadtbereichen und den unterschiedlichen politischen Schwerpunkten, die sich die einzelnen Initiativen setzen, Informationen zu gewinnen.
Jetzt gehen wir einfach mal auf die Seite von Chronicle. Wenn die Userin oder der User da schaut, was erwartet sie oder ihn denn und wie kann man sich auf der Seite zurechtfinden?
Da es ja eine Chronologie ist, geht es erstmal darum, die Ereignisse, die wir dokumentieren, in einer chronologischen Reihenfolge aufzulisten. Das heißt, die Standardansicht, wenn man die Seite besucht, ist eine chronologische. Das heißt, wir haben immer ein Datum, also der Tag, an dem etwas passiert ist, plus möglichst zutreffende Überschrift, anhand der schnell erkennbar ist, worum es eigentlich geht. Dann haben wir meistens einen kurzen Einleitungstext, der kurz erläutert, was da passiert ist, und dann kann man auf das jeweilige Ereignis klicken und sich näher erläutern lassen, was passiert ist. Wenn man jetzt die Überschrift zum Beispiel anklickt. Und dann war es uns halt wichtig, dass wir immer Quellen angeben. Also wir wollen immer auch zeigen, woher kommt die Information, damit für andere auch nachvollziehbar ist, ja, wir das transparent machen können. Und andererseits auch, dass man eventuelle Nachfragen auch stellen kann. Also wenn jemand selbst Zeuge geworden ist von einem Vorfall, von einem Übergriff oder so, dann kann man sich eben auch nochmal an die Quelle wenden und sagen, aha, hier, wir können noch weitere Informationen dazu steuern. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Ereignisse zu sortieren. Wir haben auch die Möglichkeit, die einzelnen Artikel nach Orten zu sortieren. In Leipzig wären es dann die Stadtbezirke, nach denen man sortieren kann. Leipziger Umland wird dann eben nach den jeweiligen Orten sortiert. Also da ist dann Grimma, Mügeln ist mit dabei, Borna ist mit dabei. Also die ganzen kleinen Orte, die uns immer wieder durch diskriminierende Vorfälle bekannt werden, sind alle bei uns mit aufgelistet. Wir haben die einzelnen Ereignisse mit Schlagworten versehen. Das heißt, jedes Ereignis ist mit zutreffenden Schlagworten bestückt. Das heißt, wenn ein Übergriff wäre, dann würde dann eben Übergriff stehen. Wenn der Übergriff durch die freien Kräfte zum Beispiel begangen wurde, dann steht da eben auch noch freie Kräfte. Und so kann man im Nachhinein, könnte man im Prinzip anhand des Schlagworts Übergriff sich alle Übergriffe in der Südvorstadt zum Beispiel raussuchen. Da hat man eine relativ gute Möglichkeit zu recherchieren.
Was gibt es denn noch? Also ich sehe, da oben gibt es zum Beispiel auch noch sowas wie Dossiers oder Ereignis melden. Was kann man da machen?
Also die Dossierfunktion ist bisher noch ein bisschen, ja, das Sorgenkind unserer Seite. Da wird es im Prinzip darum gehen, Analysen, die sich aus den ganzen Ereignissen, die wir dokumentieren, die sich daraus aufzwängen, sollen dort eben verwendet werden. Also wir haben jetzt eine große Auflistung von Vorfällen, die zum Beispiel im Zuge der Eröffnung des NPD-Zentrums in der Odermannstraße vorgefallen sind. Und wir dokumentieren diese einzelnen Vorfälle erstmal relativ objektiv. Das heißt, wir versuchen schon, eine sehr unemotionale, unpolitische Berichterstattung darüber zu bringen. Sind aber natürlich der Meinung, dass man das auch kritisieren muss und dass man da auch schärfere Worte der Ablehnung und der Skandalisierung finden sollte. Und genau dafür ist dann eben Platz in der Dossierfunktion. Aber da wird es dann auch später Artikel geben zu Nazis und Fußball, was ja auch eine besondere Rolle hier in Leipzig spielt. Es wird einen längeren Artikel geben zu dem Zentrum in Borna, von dem bestimmt einige schon gehört haben. Wir wollen auch versuchen, Abschlussberichte aus der jährlichen Arbeit der Projektpartnerinnen dort mit zu veröffentlichen. Also zum Beispiel das Antidiskriminierungsbüro wird irgendwann ja ihren Jahresbericht veröffentlichen und wir wollen eben versuchen, eine Zusammenfassung dann auch dort zu veröffentlichen.
Bestimmte Vorfälle tauchen ja teilweise nur in eurer Chronik auf, das heißt in anderen Medien zum Beispiel nicht. Besteht da nicht auch die Gefahr, vielleicht irgendwie Plattform für Nazis zu sein, weil deren Aktionen halt nur da auftauchen und sonst vielleicht überhaupt niemand was davon mitbekommen hätte?
Also natürlich besteht die Gefahr, dass sie sich darüber freuen, dass wir ihre Vorfälle veröffentlichen. Also was wir zum Beispiel nicht machen, ist, Texte der Nazis zu veröffentlichen. Natürlich haben die auch Selbstdarstellung. Jetzt gab es gerade den Fall, dass die Freien Kräfte Leipzig einen Jahresbericht herausgebracht haben, in dem sie sich vieler Aktionen selbst bezichtigen. Da nehmen wir natürlich die Information, dass sie selbst sich dazu bekennen. Das heißt, wir tragen danach, dass die Freien Kräfte daran beteiligt waren. Aber was wir generell nie machen, ist, deren Text zu veröffentlichen. Die sind bei uns aber gespeichert als Hintergrundartikel. Wir haben sozusagen die Informationsbasis für uns, um uns das da sicher zu sein und die Informationen zu verifizieren. Aber ich glaube schon, dass wir das schaffen, eine Berichterstattung zu bringen, die nicht so ist, dass Nazis sich darüber freuen würden. Aber das Problem besteht natürlich. Natürlich können sich Nazis daran vergewissern, dass die Aktionen, die sie machen, auch von den einzelnen Initiativen und Projekten oder der Linken, je nachdem, auch wahrgenommen wird, ne? Und die Provokation auch ankommt oder das Bedrohungsszenario, was geschaffen wird, kommt natürlich an. Also wenn wir darüber berichten, dass am Fischladen ein Molotow-Cocktail eingeschlagen ist oder Plakate verklebt wurden in Connewitz, an denen irgendwie Substanzen angebracht sind, wo sich Menschen die Finger verätzen, wenn sie die Plakate abmachen, dann wird das natürlich dokumentiert und die werden sich freuen, dass es ihren Zweck erfüllt hat, also die Provokation gelandet ist. Gut, aber da ist man immer im Zwiespalt. Das gleiche Problem hat man auch bei Thor Steiner. Berichtet man darüber und promotet die Marke oder lässt man es einfach und dann hat man aber auch keine Möglichkeit, in der Öffentlichkeit dagegen vorzugehen.
Ihr habt ja nun einen ganz guten Überblick über die Nazi-Aktivitäten in und um Leipzig. Wie sieht es denn momentan gerade aus? Kann man sagen, dass das NPD-Zentrum in Lindenau weiterhin gerade der Ort ist, von dem die meisten Aggressionen ausgehen?
Es ist erschreckend, wie viele Aktionen, direkte, unmittelbare Aktionen vom NPD-Zentrum in den letzten Wochen ausgegangen sind. Also tatsächlich hat sich die Anzahl von Übergriffen in Lindenau seit Eröffnung des NPD-Zentrums enorm gesteigert. Da passiert wirklich viel. Und offensichtlich scheint es da auch nicht irgendwie Berührungsängste zu geben, aus dem Zentrum selbst ja, militante, gewalttätige Aktionen heraus auf ja, Menschen, die was ein Problem mit Nazis haben, zu vollziehen. Das scheint so, dass dieses Zentrum auch für die nächsten Monate, hoffentlich nicht, aber für die nächsten Monate Schwerpunkt sein wird von Aktionen von Nazis. Ein weiteres Problem ist die unmittelbare Verknüpfung zwischen Fans von Lok und Nazis aus dem Bereich der Freien Kräfte und der jungen Nationaldemokraten, JN. Da gibt es auch viele Übergriffe auf Linke vor allen Dingen. Und das sind so die zwei Hauptschwerpunkte, die uns wahrscheinlich auch mit unserem Projekt noch beschäftigen werden.
Ihr habt ein Interview mit Stefan vom Internetprojekt Chronik.le gehört und die Seite findet ihr unter Chronik.le, also Chronik.le, alles zusammengeschrieben, .org. Ja, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende unserer Sendung angelangt, doch vorher gibt es noch unser In and Out.
Du bist jung und orientierungslos und absolut uncool. Du kommst in deiner Clique saublöd rüber. Dann sperr jetzt mal deine Lauscher auf, denn wir erklären dir jetzt mal die Welt. Wir erklären dir jetzt, was In und Out ist.
In ist in jedem Fall der Propagandasender der radikal-islamischen Hamas Al-Aqsa TV. Denn wie sehr Medien gesellschaftliche Veränderungen bewirken können, hat Al-Aqsa TV gleich mal zu Beginn des neuen Jahres gezeigt. Ein Techniker im geheimen Sendezentrum langweilte sich offenbar bei den sich wiederholenden Bildern von Kriegsopfern im Gazastreifen und schaltete auf einen polnischen Sexkanal um. Versehentlich betätigte er dabei auch das Sendesignal und plötzlich regelten sich unverschleierte Frauen auf den Monitoren Alas. So viel Mut zu investigativen Journalismus begrüßen wir natürlich gerne und sagen Ja zur Reformierung des Islam. In ist selbstverständlich auch der Winterdienst der Weltmetropole Leipzig. Denn wie man den Kapitalismus an seine Grenzen bringen kann, zeigte uns der Winterdienst durch konsequentes Nichträumen auf einem großen Teil von Leipzigs Straßen. Nichts ging mehr, hieß es. Schuld dran sei die Stadt Leipzig, so der Winterdienst. Denn die Stadt habe den Dienst nur für gewisse Straßen und Stadtteile beauftragt, sprich Geld bezahlt. Herrlich, den Kapitalismus einfach mit den eigenen Mitteln geschlagen. Großartig, so viel Kreativität im Kampf gegen das gemeine Schweinesystem finden wir natürlich spitze. Out ist nach wie vor die Leipziger Volkszeitung. Nachdem in Leipzig eine Postkarte aufgetaucht ist, auf der mit entsprechendem Bild die These ausgegeben wurde, dass die Stadt Leipzig ein Zentralorgan hat, wehrte sich die betroffene LVZ und rief alle ihre Freunde in der Politik an. Es dauerte nicht lange, da wurde das Verteilen dieser Postkarte untersagt. Toll, da braucht eine Zeitung sich nur bei der richtigen politischen Instanz mit gehobenem Zeigefinger zu Wort melden und schon wird getan, was das Zentralorgan verlangt. Eine bessere Untermalung der These, nämlich dass die LVZ ein Zentralorgan ist, hätte uns die Zeitung durch ihre guten Kontakte in die Politik nicht liefern können. Furchtbille für die Einschränkung der Meinungsfreiheit. So, wer jetzt nicht kapiert hat, wie der Hase läuft, dem können wir auch nicht mehr helfen. Dem bleibt nur noch Schmuddelvideos übers Handy schicken. Aber keine Ursache, auch beim nächsten Mal erklären wir euch gerne wieder, was in und out ist.